your engine!
Sebastian Buemi, Brandon Hartley und Ryo Hirakawa haben wieder die Führung in der Gesamtwertung der Sportwagen-WM übernommen. Und in der GTE Pro-Klasse bahnt sich ein Kampf spitz auf Knopf und durchaus auch mit Haken und Ösen um den WM-Titel an zwischen zwei Porsche und einem Ferrari. Das sind die Schlagzeilen vom Freitag von der Qualifikation vor dem 8-Stunden-Rennen von Bahrain, dem Finale der Sportwagen-Langstreckenweltmeisterschaft 2022. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich bin Norbert Okenga und ich nehme euch jetzt mit hinter die Kulissen von allem, was in der Qualifikation in den beiden ersten Ligen wichtig gewesen ist. Der Endlauf der Langstrecken-WM findet auf der Formel-1-Piste von Sakhir vor den Toren von Manama, der Hauptstadt des Inselstaats Bahrain, statt. Die Strecke liegt in einer Sandwüste und weist einige Besonderheiten auf, die dafür sorgen, dass man den Fahrstil zwischen Qualifikation und Rennen vollständig neu denken und anpassen muss. So erklärt es Michael Christensen, der Werksfahrer von Porsche aus der GTE-Kategorie. Der ehemalige deutsche Kartmeister aus Dänemark sagt nämlich, man müsse in der Qualifikation V-förmig in die Kurven reinfahren, also schnurgerade in Richtung Scheitelpunkt bremsen, dann das Auto dort drehen und rotieren lassen und dann auch schnurgerade wieder aufs Gas gehen, erst nachdem man das Auto gedreht habe. In der Qualifikation, um das Beste aus den Reifen rauszupressen für eine fliegende Runde, dürfe man sich nämlich nicht so sehr auf die Reifen lehnen, während man im Rennen ganz anders fahren müsse. Da ginge es um die Langlebigkeit der Reifen in der Konstanz über einen Turn hinaus und das sei völlig anders und eher U-förmig zu fahren als der V-förmige Fahrstil in den Rennen. Bei den Longruns dürfe man auf gar keinen Fall sliden, sonst leide die Konstanz über den Turn eines etwa Doppelturns hinweg.
Yeah, well, it's two aspects to it because it's so aggressive asphalt and it's very hot here normally. So for one single lap, you definitely need to be good on the brakes and have some good exits. So like kind of we style a bit. So not so much leaning on the tires. If you do that, you easily burn them a bit, so you try to brake quite straight line as much as possible and then try to rotate the car before going on power. That generally works well for lap time, but over a long run, as I just said, not avoid to slide, so just not sliding the tire will definitely help you in the end of the tire life.
Obviously the track is pretty much dusted in from it being in the desert. Does that change a lot during the race when it rubbers in, or is it still slippery from the dust?
To be honest, you don't notice. We haven't noticed not anything this weekend so far. But generally, we do feel quite a change in the race. But mainly, I think that comes from temperature, that we start in the sun and then we end up in the night, where we have a track temperature difference in 15 degrees, I think. So that definitely has an effect, but so far not the sand, I think.
Genau die Reifennutzung und der Umgang mit den sich stark verändernden Bedingungen vom freien Training Nummer 3 am Nachmittag bei gleißendem Sonnenschein zur Qualifikation, die bei Dunkelheit ausgefahren wurde ab 17 Uhr, ist eines der Kernthemen, auch in der ersten Liga, wo Brandon Hartley sich die Pole Position sichert. Und für die Pole Position gibt es einen zusätzlichen Weltmeisterschaftspunkt, sodass jetzt Brandon Hartley, Sebastian Buemi und Ryo Hirakawa mit einem Punkt Vorsprung vor der Alpine von André Negrao, Mathieu Vaxivière und Nicolas Lapierre wieder die alleinigen Spitzenreiter in der Weltmeisterschaft sind.
I knew when I crossed the line it was pretty strong. I asked quickly, what's the second best? And it felt really nice. Obviously, it hasn't been a straightforward weekend on our side of the garage. We were struggling a lot in FP3, and we did the famous copy paste that we sometimes do. And it's lucky the car 7 went a different direction and They were definitely much stronger than us in FP3, so we completely copied their setup. That's the beauty of having a sister car, and yeah, thanks to them to finding the right direction. I think I really got the tyres working perfectly for their first lap. As the other guys said, the track grip improved a lot, which was a bit of a surprise that it was so much. And I think I just got the tyres perfect for that very first time lap, and I kept pushing on lap two, but already dropping a lot, so I think I just got everything in the right window. And yeah, big thanks to the team. It looks like we're quite dominant, but I can tell you from free practice it hasn't been the case. So I'm expecting a very tight race tomorrow with both the Alpine and and Peugeot.
Der Weg zur Pole Position, sagt Brendan Hartley, sei schwierig gewesen. Als er über die Linie gefahren sei, hätte er gewusst, dass es eine schnelle Runde gewesen sei und er hätte sofort gefragt, wie schnell sie gewesen sei und wie groß der Abstand zum Zweitplatzierten sei. Allerdings hätte man im dritten freien Training am Mittag noch seine liebe Not mit der Abstimmung des Autos gehabt und dann hätte man das berühmte Copy and Paste angewandt, nämlich das Setup vom Auto mit der Nummer 7 rund um Mike Conway übernommen. Das sei in eine andere Richtung gegangen im freien Training und diese andere Abstimmung hätte man kopiert, die habe sich als besser erwiesen. Pascal Vasselon, der technische Direktor von Toyota Gazoo Racing, sagt:
It's always subtle difference about which balance you get in which condition. And yeah, the cars went to in different direction. Yesterday FP1, yesterday FP2, FP3 as well. And then conclusion has been that car 7 direction was better. But it's subtle. It's not radically different. It's subtle, but sometimes subtle difference, like in Fuji, in the other direction, can have a big impact on balance. And when you have a lot of tired head like here, the slightest difference on balance in the wrong direction, and just you have divergence of lap time.
How were they struggling? Were they oversteering, understeering, or were they like speeding corners?
It was more struggling with understeer this morning. Yeah.
Dabei hätte es sich um Kleinigkeiten gehandelt, die allerdings bei der Balance, gerade bei solchen Bedingungen auf einem Asphalt mit hoher Reifenabnutzung, durchaus große Folgen haben könnten. Das Auto von Brendan Hartley hätte unter Steuern gelitten und deswegen hätte man, nachdem die beiden Wagen sich bereits freitags für jeweils andere Abstimmungsrichtungen entschieden hätten, nach dem freien Training wieder zurückgebaut und beide Wagen auf ein und denselben Setup-Stand gebracht. Brendan Hartley erwartet ein hart umkämpftes Rennen. Man sei längst nicht so dominant gewesen, wie die Trainingsvorstellung in der Qualifikation vielleicht gezeigt hätte.
Yeah, it's a topic because we start in the day in very high temperatures and finish in the night with the track temp dropping off quickly. And these tires are quite sensitive to temperature. And so I think finding the right balance for the entire race is going to be a challenge. And particularly rear tires, yeah. It's the front left tire and looking after the rears, doing a double stint is very tricky. So I think, yeah, there's going to be a lot of discussions tonight on where to place the car to have the best compromise for the whole race tomorrow.
Man starte tagsüber und fahre dann in die Nacht hinein. Die Reifen reagieren sehr unterschiedlich. Die Reifen reagierten sehr empfindlich auf Temperaturschwankungen. Vor allen Dingen links vorn und an der Hinterachse sei es schwierig, die Reifen richtig abzustimmen und im richtigen Fenster zu halten, gerade wenn man mit Doppelturns arbeiten wolle. Hinter der Pole Position von Brendan Hartley steckt auch noch ein weiteres Storyboard, nämlich unterschiedliche Herangehensweisen in der Qualifikation, wie Pascal Vasselon erklärt.
To exit the pit lane and Mike went before the session at the exit and he has been waiting and then the Alpine was not quick enough in front so he could not have the push out lap he needed, so he has had a slow out lap and then tires were not there for the lap one. Lap 2 degradation, it's gone. So he has improved on the second lap. On this track with IDEG, when you do your lap on the second lap, it's not good. So yeah, different circumstances. I think both cars should have been able to do the same lap time, but here it's more the difference in the out lap and the preparation of the tire which has created the gap. You realize that waiting in the pit lane to find a gap is very often the safest option.
Mike Conway hätte sich gleich zu Beginn des Trainings hinter die Alpine an den Ausgang der Boxengasse gestellt, während Brendan Hartley an der Box gewartet hätte, bis sich eine Lücke auftue. Die Alpine sei dann zu langsam gefahren und Conway nicht vorbeigekommen, so dass Conway die Reifen nicht ins optimale Betriebsfenster, nicht auf Temperatur gebracht hätte. Und deswegen hätte er in der ersten fliegenden Runde keinen richtigen Schuss landen können. Und als die Reifen dann in der zweiten Runde auf Temperatur gewesen seien, da sei es schon zu spät gewesen. Hinten raus seien nämlich keine Körner mehr auf den Reifen gewesen. Im letzten Sektor hätte Mike Conway die Zeit nicht mehr zu Wege bringen können. Es hätte sich im Laufe des Jahres schon öfter als besser erwiesen, zunächst mal an der Box abzuwarten, bis sich eine Lücke auftut. Genau das, was Brendan Hartley gemacht hat. Ja. vor der Qualifikation in der GTE Pro-Klasse muss man zunächst einmal den Rechenschieber bemühen, denn Porsche braucht unbedingt die Pole-Position für beide Autos, beide Wagen. Einmal Gianmaria Bruni und Richard Lietz sowie Kevin Estre und Michael Christensen haben noch Titelchancen, liegen aber mindestens 11 Punkte zurück hinter dem Ferrari-Duo Alessandro Piergiuidi und James Calado, den amtierenden Titelträgern. Weil bei diesem 8-Stunden-Rennen mehr Punkte ausgeschüttet werden als bei einem 6-Stunden-Rennen, kommt dem einen Punkt quasi die Funktion des Züngleins an der Waage zu. Alexander Stehlich, der Projektleiter des GTE-Programms bei Porsche, erklärt, warum der eine Punkt für die Pole so unglaublich wichtig sei.
Ihr konzentriert euch das ganze Wochenende schon voll darauf, Pole zu fahren, um den einen Punkt mitzunehmen?
Ja, 100%. Ganz einfach. Wir sind 11 Punkte vor der 51. Wenn wir morgen gewinnen und die Zweite sind, helfen uns die 11 Punkte nichts. Deswegen wollen wir das auf 10 verkürzen.
Weil die Besonderheit hier ist, dass es mehr Punkte gibt bei 8 statt 6 Runden Rennen.
Korrekt.
Leidet darunter dann die Vorbereitung aufs Rennen, auf Long Runs?
Nee, überhaupt nicht. Hier ist es ein bisschen anders, weil aufgrund des 8-Stunden-Rennens Rennlänge haben wir mehr Reifen. Und wenn ich jetzt relativ die Reifen auf die Rennstunde beziehe, habe ich hier sogar einen Tick mehr. Also es tut uns nicht weh und wir sind die Reifen durchgefahren. Ich meine, der Preis ist, ich habe einen Reifen mehr, den ich angefahren habe. Das nimmt mir ein bisschen Peak-Performance im Rennen, gibt mir auf der anderen Seite ein bisschen mehr Langhaltigkeit. Von dem her ist das kein Problem.
Das Rennen führt in Dunkelheit hinein, wenn es deutlich kühler wird. Das ist normalerweise von Vorteil für euch.
Normalerweise ja, weil dann kriegt die Luft mehr Sauerstoff, der Motor hat mehr Sauerstoff, hat ein bisschen mehr Leistung, gilt natürlich für die anderen auch. Aber prinzipiell ist es im Dunkeln besser zu fahren für uns.
Nur wegen der Motorausbeute oder auch wegen der Reifennutzung?
Na, ich sag mal so, in der Nacht wird es hier kühler, ist gut für den Reifen. Die Luft hat mehr Sauerstoff und mehr Dichte, ist gut für den Motor und für den Abtrieb. Das heißt, einfach in der Nacht zu fahren, wo es natürlicherweise kühler wird, ist es immer besser für ein Rennauto, sich ja performanter zu bewegen.
Baut ihr das Auto dann auch vom Setup her auf diese Parameter um, dass ihr euch mehr auf die Nacht konzentriert?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben ein Rennsetup. Es ist auch ein bisschen ein Märchen, dass die Autos immer so jede Rennstrecke anders aufgebaut sind. Das Auto hat so ein Grundsetup, was überall gut funktioniert. Einmal für Rennen, einmal für Qualifying. Und wir tunen das auf die Streckencharakteristiken. Abtrieb, Layout, Reifensensitivitäten und so weiter. Aber wir haben jetzt kein Setup, was, sage ich mal, in der Nacht zündet oder so. Also wir fahren ein normales Standard-Renn-Setup, dass das Auto am performantesten ist. Das Wichtigste in der WEC ist ja, dass der Reifen haltbar ist. Das heißt, das Ziel ist ja nicht unbedingt, dass wir das schnellstmögliche Setup drin haben, sondern wir haben eigentlich das Setup drin, dass der Reifen am längsten Performance geben kann. Und das ist jetzt nicht auf die Nacht ausgelegt.
Kevin Estre aus dem zweitplatzierten Porsche in der WM erläutert noch einmal die durchaus brisante Ausgangslage, die sich auch dadurch ergeben kann, dass ja auch der zweite Porsche noch Titelchancen hat. Es ist also nicht unbedingt gesagt, dass Porsche alle Kraft auf den Wagen von Estre und Christensen konzentriert. Vielmehr ist es durchaus möglich, dass Gianmaria Bruni und Richard Lietz ihrerseits rebellisch werden und selbst um den Titel kämpfen.
Ja, die Pole für uns ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir morgen das Rennen gewinnen und der Ferrari 51 Zweiter werden, werden es immer noch nicht reichen für das Meisterschaft. Also wir brauchen die Pole, um diese Vorsprung zu haben und vorne zu sein. Ohne Pole können wir immer noch Meister werden, aber dann müssen wir zählen auf den anderen. Das heißt, wenn wir keinen Pole heute haben und wir morgen gewinnen, muss der 51 der Ferrari Dritter sein. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen alles in unserer Hand haben. Ja.
Das heißt, wie richtet ihr so ein Wochenende aus? Komplett auf die Pole fahren und auch alle freien Trainings schon darauf ausrichten? Oder zu sagen, wir machen aber trotzdem eine Allianz mit dem anderen Auto, der muss uns dann halt notfalls als Tailgunner, wie man so schön sagt, unterstützen?
Ah, nicht alles auf die Pole, weil das darfst du nicht machen in ein Rennen, der so kompliziert und so schwierig ist mit dem Reifen wie Bahrain. 8 Stunden in Bahrain ist sehr schwer auf der Reifen. So, du musst dich konzentrieren schon auf das Rennen, weil die Polen reicht uns nichts, wenn wir morgen nicht gewinnen. So, wir müssen beides in Auge haben, aber natürlich haben wir ein bisschen mehr Fokus auf den Quali gemacht als andere Rennen, aber immer noch versuchen dran zu arbeiten an unserem Rennauto und konstant zu sein und natürlich alle Infos teilen mit dem 91, weil die können erstmal die Meisterschaft gewinnen auch, Für den müssen die zählen auf uns oder auf Corvette oder auf der 52. Das ist nicht in deren Hand, aber die können trotzdem eine Meisterschaft gewinnen. So, am Ende müssen wir beide stark sein und der Herstellermeisterschaft ist auch sehr wichtig oder es ist das Wichtigste für Porsche und da müssen wir beide gut sein.
Das heißt aber auch, wenn der andere auch noch Meister werden kann, das Auto von Lietz und Bruni, dann helfen die euch im Zweifel auch nicht, sondern fahren für sich selbst im Rennen.
Ja, ich glaube, wenn die Meister sein können, dass es in deren Konstellation ist, dass die das Rennen gewinnen und dann, dass wir Zweiter wären und der 51 Dritter. Und da natürlich würden wir die 51 nicht vorbeilassen und alles tun, um Porsche diese zweite Titel zu holen. Aber ich glaube, erstmal ist es die Pole, dann das Rennen starten und dann sehen wir, wo wir sind im Vergleich zu Ferrari und wo beide Autos stehen.
Aber die Ausgangslage ist dann doch quasi vergleichbar. Er muss gewinnen oder ihr müsst gewinnen. Und wenn der andere dann, wenn der Ferrari dahinter ist, kann es ja sogar noch zu Situationen kommen, dass ihr beide euch gegenseitig bekämpft, um dann zwischen euch den Meister auszuwürfeln, ja, oder auszuschlagen, besser gesagt.
Ja, weil derjenige zwischen die beiden Porsche, derjenige, der vor den anderen das Rennen beendet, zwischen 1 und 2, wird vorne sein in der Meisterschaft. So, wenn der Ferrari raus ist, dann ist ein Kampf zwischen Porsche und Porsche.
Und genau diese Ausgangslage trifft dann in der Qualifikation ein. Michael Christensen macht auf seiner ersten fliegenden Runde einen kleinen Fehler, muss deswegen Anlauf nehmen, in der zweiten Runde mit den dann bereits angefahrenen Reifen eine Bestzeit hinzulegen. In den ersten beiden Sektoren ist der Däne auch klar schnellster. Es leuchtet lila auf und dann holt Porsche Michael Christensen scheinbar überraschend rein, nachdem der dann seinen dritten Sektor entsprechend nicht mehr zu Ende fahren kann, herrscht zunächst einmal Rätselraten, warum Porsche nicht eine erste schnelle Runde hingelegt hat. Kevin Estre wird nachher erklären, das sei nicht möglich oder nicht sinnvoll gewesen, weil die Daten während der Fahrt schon gezeigt hätten, dass die Reifen im dritten Sektor stark abgebaut hätten, sodass die Zeit trotz der beiden Zwischenbestzeiten in den ersten Sektoren nicht gereicht hätte, um auf Pole zu fahren. Darum hätte man Michael Christensen neue Reifen spendiert für einen zweiten Anlauf. In der Zwischenzeit übernimmt Gianmaria Bruni im zweiten Porsche 911 die Führung und er wird diese Pole Position nicht mehr abgeben.
Yeah, I mean, it was a very fast track. Didn't expect so much grip on track and it was lots of changes. You have to adapt quickly to the grip level of what you get it. Always it was a good lap. Lap 2 was really, I think, a very good lap. Lap 3 also. Without track limits, so at the end was enough to do this last pole position, like you said, for the GT Pro. I'm very happy. I've been here around the GT since ever, since my Formula times, Formula 1, Formula 2. So I'm very, very happy to finish the season with the Le Mans win, the last GT Pro and the last pole. I'll see you tomorrow.
Er sei überrascht gewesen, wie schnell sich das Grip-Level verbessert hätte. Er hätte 2 gute Runden hingelegt, die Strecke sei unerwartet viel schneller geworden und er sei froh über die letzte Pole in der GTE Pro-Geschichte. Diese Klasse wird ja am Jahresende eingestampft. Er führe schon ewig im GT-Sport, würde sich freuen, wenn er nach seinem Le Mans-Sieg und der letzten Pole für den Porsche 911 RSR nun auch den letzten Sieg einfahren könnte. Das könnte dann durchaus bedeuten, dass Gianmaria Bruni und Richard Lietz noch Weltmeister werden, obwohl sie aus der Position des Drittplatzierten, also des vermeintlich Schwächsten in diesem raufenden Duo, hervorgehen. Der Ferrari von James Calado und Alessandro Pierguidi ist nach einer BOP-Änderung nicht so stark einzuschätzen wie im vergangenen Jahr hier und überholen ist mit GTE Pro-Autos in Bahrain traditionell sehr schwierig, sodass Bruni und Lietz zunächst einmal in der besten Ausgangslage sind. Bruni sagt dann auch, für ihn gäbe es nur maximalen auf Angriff zu fahren. Rabatte gäbe es von ihm nicht.
Maximum Attack, nothing. I will not make any discount to anyone. I mean, nothing to lose. I'm here for fighting. I mean, we arrived here with a chance. We lost some points over the season that we cannot take it back. So we have to only look forward. Tomorrow we start from a good starting position, but it's 8 hours. Everything can happen.
Er hätte nichts zu verlieren, sondern sei hier, um bis aufs Letzte zu kämpfen. Er hätte noch eine Chance und die gilt es auf jeden Fall zu nutzen. Die Punkte, die man während des Jahres verloren habe, die könne man zwar nicht zurückholen, aber trotzdem sei die Chance auf den Titel noch intakt. Estre hat es ja gerade vorgerechnet, was passieren muss. Der eine oder der andere Porsche muss gewinnen und dann darf der Ferrari nur auf die dritte Position kommen. Dann reicht es entweder für Bruni und Lietz oder für Estre und Christensen zum Titelgewinn. Eingangs sagte ich, es sei mit Haken und Ösen gefahren worden. Michael Christensen hat nämlich mit seinem zweiten Satzreifen noch einen letzten finalen Anlauf gewagt, ist dort mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren und ein weiteres Mal mit lila Zwischenzeiten, also Sektorbestzeiten, belohnt worden. Und doch gerade als er auf seiner allerletzten, der entscheidenden Runde vor der schwarz-weiß karierten Fahne unterwegs ist, da dreht sich unmittelbar vor ihm Antonio Fuoco in einem weiteren AF Corse Ferrari, Dreher in der GTE Pro-Klasse, konzediert. Kevin Estrin nachher etwas nachdenklich, seien in der Qualifikation höchst selten. Und tatsächlich, wer sich den Dreher genau angeschaut hat, dem fällt auf, dass Antonio Fuoco eigentlich nicht viel falsch gemacht hat, sondern den Drift, der letztlich in den Dreher gemündet hat, schon relativ früh eingeleitet hat, sodass man hinter den Kulissen raushört, dass Ferrari möglicherweise die Runde von Antonio Fuoco geopfert hat, um eine gelbe Fahne raufzubeschwören und so den letzten Angriff von Christensen ins Leere laufen zu lassen. Drum bleibt der Ferrari auf der zweiten Position und für Christensen und Estre nur ein zähneknirschender dritter Rang. Das Rennen in Bahrain dauert 8 Stunden. Es beginnt um 12 Uhr, also bei gleißendem Sonnenschein, und führt dann in die Nacht hinein. Es wird bereits ab 16 Uhr spürbar kühler mit Temperaturunterschieden von bis zu 15 Grad bei der Asphalttemperatur. Generell gilt, je kühler es wird, desto besser findet sich der Porsche 911 RSR zurecht. Es steht also, wie auch in der großen Kategorie, ein echter Thriller zu erwarten, der wahrscheinlich erst in der letzten Rennstunde entschieden werden wird. Wir sind natürlich mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, wieder am Start. Wenn das Rennen aus ist, dann gibt es eine genaue Rennanalyse, wie die WM-Titel in der Hypercar-Kategorie und der GTE Pro-Klasse entschieden und vergeben worden sind. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Bis dahin verweise ich auf unser neues YouTube-Format, die Morgenlage des Motorsports von Pitwalk TV, eurem Streamingdienst. Da wird es am morgigen Vormittag nochmal eine Zusammenfassung der Ausgangslage geben und der wichtigsten Nachrichten, die sich ergeben haben, sowohl von der Formel 1, vom Rallycross, als auch von den anderen wichtigen Rennserien dieses Wochenendes. Da könnt ihr euch also schon nochmal darauf einrichten, dass da morgen früh auf dem YouTube-Channel von Pitwalk TV unser neues Format in seine zweite Runde geht. In der Zwischenzeit könnt ihr ein bisschen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk stöbern. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Feinsten warten da wieder auf euch. Und wir hören uns dann am späten Samstagabend wieder, wenn die Entscheidungen in der Sportwagen-WM gefallen sind. Bis dahin, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Norbert Okenga.